Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllhoff und ja, wir sind in der Woche, wo es endlich losgeht mit NFL. Wir haben lange genug drauf gewartet, Leute. Ich kann es euch nicht vorstellen, wie lange das wirklich gewesen ist. Vom Super Bowl jetzt, bis endlich die erste Regular Season Woche losgeht. Und wir haben noch ein bisschen was vor, denn wir haben natürlich noch eine Vorschau, die offen ist, die NFC West. Darum wollen wir uns heute kümmern, uns mit der spannenden Division beschäftigen, wo wir drei starke Teams haben und ein Team, ja, was im Rebuild ist oder auch nicht. Wir werden drüber reden und das meine natürlich, wie gewohnt, ich allein so heute wieder meinen geschätzten Kollegen, also den lieben Kevin Vichus. Hallo Kevin.
Grüß dich.
Ja, Kevin, wir haben uns heute nochmal eine spannende Division rausgeblickt, um unsere Previews abzuschließen. Die NFC West, ich hab's schon gesagt, und lass uns mit dem Team anfangen, was ja im letzten Jahr auf dem letzten Platz gewesen ist. Wir gehen wieder vom Worst to First im Vergleich zum vergangenen Saison und dann mit den Seattle Seahawks, die ja, ich hab gesagt, letzter Platz gewesen und die einen großen Umbruch hatten. Und wo man sich die Frage stellt, okay, ist dieses Team im Rebuild oder sind sie es nicht? Weil die Moves sind teilweise sehr kontrovers gewesen in irgendeinem Zusammenhang. Also man gibt Russell Wilson ab, steckt auf einmal die Offense. Line. Also so richtig schlau aus dem Off-Season-Programm des Seahawks bin ich nicht geworden. Wie geht's dir?
Ja, im Grunde genauso. Also man dachte ja, dass man in Seattle endlich eine klare Richtung gefunden hat, als dann Russell Wilson, du hast es angesprochen, zu den Denver Broncos getradet wurde. Das war dann ein großer Deal, haben ja auch sehr viel Draft-Capital in Gegenzug bekommen. Und vieles deutete eben darauf hin, dass man sich endlich für eine Richtung entschieden hat. Dass man gesagt hat, okay, es hilft halt nicht, wenn wir einen überragenden Quarterback haben und der beschert uns ein paar Siege, in Anführungsstrichen, aber im Endeffekt sind wir in diesem Mittelmaß, wo du in den USA, in den jeglichen amerikanischen Sportligen halt überhaupt nicht sein möchtest, und wir reißen das ganze Konstrukt eben ein. Viele haben natürlich gesagt, okay, man hätte sich für Wilson und gegen Pete Carroll, also den Head Coach, entscheiden müssen, das ist nicht passiert. Aber du sprichst es an, danach kam eben der ein oder andere Move, der halt gar keinen Sinn gemacht hat. Das fing halt auch schon dann mit DK Metcalf an, der natürlich noch sehr jung ist, den man dann für 3 Jahre verlängert hat, wo man aber sagt, ihr habt keinen Quarterback, ihr habt keine wirkliche Ausrichtung, euch fehlen Eckpfeiler und ein Team um einen Wide Receiver offensiv aufzubauen, auch sehr schwierig. Dann hast du den Head Coach, den ältesten Head Coach der Liga, der in den letzten Jahren bewiesen hat, dass seine Player-Coach-Mentality, die ihn ja so immer ein bisschen ausgemacht hat, dass die gar nicht mehr funktioniert. Und somit ist es für mich so ein bisschen schwierig, die Seahawks einzuordnen, weil ich natürlich die Konkurrenzfähigkeit, diesen Aspekt verstehe, dass man sagt, wir schenken hier keine Saison ab und wir versuchen irgendwie was zu machen, aber das kann man, und das hat die NFL-Historie gezeigt, das kann man auch schaffen, indem man trotzdem einen Rebuild klar vorantreibt, und das fehlt mir bei den Seattle Seahawks.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also es ist halt, wie gesagt, man hat sich jetzt entschieden, den Quarterback abzugeben. Ich bin auch bei dir. Ich glaube, es sind auch nicht die Einzigen, die das so sehen, dass man sich mit dir eigentlich für die falsche Entscheidung getroffen hat, denn so ein Russell Wilson, ich glaube, so jemanden findet man erstmal nicht so schnell wieder, auch wenn man das jetzt vielleicht mit diesem Jahr machen könnte, wenn man einen hohen Draftpick bekommt. Da gibt es ja durchaus spannende Talente im NFL-Draft, aber trotzdem ist es halt irgendwie so nicht so nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwie, ne? Du hast angesprochen, DK Metcalf, der ja eigentlich irgendwie auch als nächster großer Trade-Kandidat galt, ähnlich vielleicht auch so ein bisschen wie Tyler Lockett, hat man aber dann verlängert hat man nochmal einen langfristigen Vertrag mitgegeben, man hat in die Offensive Line irgendwie investiert, was man eigentlich auch schon hätte vorher machen können, aber irgendwie nie gemacht hat, wo ich mir frage, warum hast du deinen Hall of Fame Quarterback nicht besser beschützt, dann hätte der auch diesen Frust nicht immer nach außen getragen, hätte sich nicht immer durch aufgeregt. Ja, und jetzt hat man halt dieses Team mit dabei, mit dem Quarterback, wo jetzt erstmal ja der erfahrene Mann starten wird, Geno Smith. Wir kennen ihn aus den Zeiten bei den New York Jets, wo er gestartet ist, aber das nicht geschafft hat, sich langfristig zu empfehlen. War jetzt ja auch Backup dann in Seattle und darf sich jetzt mal beweisen, hat den Vorzug vor Drew Lock bekommen, der jetzt mit Sicherheit auch nicht die große Option ist. Also auch da hat man vielleicht auch mal irgendwie auf was gehofft, aber so richtig gut sieht es da halt auch nicht aus. Also von daher, ich meine, wen schützt du da? Denn ich glaube, beide werden nächstes Jahr nicht unbedingt für die Seattle Seahawks noch im Roster sein.
Das Interessante war ja die Aussage von Pete Carroll, der gesagt hat, naja, wir haben im Grunde 2 Quarterbacks. Und es gibt ja dieses berühmte Stichwort, dieses berühmte Zitat, if you have 2 quarterbacks, you don't have 1.
Genau.
Und das greift bei den Seahawks halt mehr denn je, denn weder Drew Lock noch Geno Smith sind die langfristige Antwort. Also er war ja auch zeitweise bei den, du hast die New York Jets angesprochen, war ja auch bei den New York Giants als Übergangs-Quarterback, als dann die Zeit des Eli Manning vorbei war. Und auch da hat man gesehen, Geno Smith ist halt keine Ahnung, keine Lösung, keine Antwort auf die langfristige Quarterback-Frage. Und Drew Lock hat bei den Denver Broncos auch gezeigt, dass er zu limitiert ist und bestenfalls ein Bridge-Quarterback, wenn nicht eher Backup-Quarterback ist. Und das ist dann natürlich die Situation, wo man sich grundsätzlich fragen muss bei den Seahawks, hätte man dann nicht einfach anders handeln können? Klar, welche Option gab es in diesem Draft? Hätte man da überhaupt was machen können? Die Quarterback-Klasse war sowieso nicht so stark, deswegen da kann ich es am ehesten noch verstehen. Aber wir haben es jetzt schon thematisiert, dann passen die anderen Moves halt nicht. Wenn du weißt, dass du jetzt kein Rebuild angehen kannst, dann reißt das halt komplett ein. Also dann brauchst du keinen DK Metcalf, den du vor allen Dingen auch um 3 Jahre verlängert hast, der spätestens nach der Saison dann wahrscheinlich sagt, okay, was passiert hier eigentlich? Der Ball, wir haben kein vernünftiges Laufspiel, wir haben keine vernünftige offensive Spielidee. Ich habe einen Quarterback, der mir den Ball nicht vernünftig zuwerfen kann. Wide Receiver sind ja sowieso eher schwierig in puncto Persönlichkeit und DK Metcalf mit seinen Ansprüchen wird da nicht anders sein. Und ja, es wird weder Drew Lock noch Geno Smith werden langfristig eine Zukunft in Seattle haben. Die Frage wird wirklich sein, und das finde ich ist das Spannendste, wie die Saison sich dann entwickeln wird, wie oft dann wirklich dieser Wechsel passieren wird. Geno Smith startet jetzt in Woche 1, vielleicht startet in Woche 2 schon Drew Lock, vielleicht ist es in Woche 3 dann wieder Geno Smith und keine Ahnung, wer dann vielleicht in Woche 6 ausgegraben wird und mal starten darf. Also das ist alles sehr, sehr wild, was in Seattle passiert.
Ja, definitiv. Ich musste irgendwie so ein bisschen an die European League Football denken, bei diesem, was wir gerade nochmal so darüber besprochen haben. Und auch die Hamburg Sea Devils haben ja auch 2 Quarterbacks, die sie auch starten können, mit Sally Casey und mit Moritz Mack. Also da wechseln sie auch hin und her. Jetzt in Barcelona wieder, der eine hat das erste Viertel gespielt, der andere das zweite. Und dann haben sie dann in der zweiten Halbzeit nur den einen spielen lassen. Also auch das ist, wie gesagt, das ist eine Option. Ich finde, sie ist nicht unbedingt hilfreich. Wenn es beide akzeptieren, okay, aber eigentlich solltest du ja wirklich den klaren Nummer 1 Starter haben, um dann wirklich dann auch dauerhaft da so reinzugehen. Deswegen sind wir mal gespannt, wie das funktioniert. Wie gesagt, die Anspielstationen sind eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Tyler Lockett, DK Metcalf, Noah Fant, das sind schon 3 wirklich gute Anspielstationen. Dahinter natürlich wird es ein bisschen dünner, wenn ich gucke, Dee Eskridge, Marquise Goodwin, Penny Hart, Derrick Young, das sind jetzt nicht so die ganz, ganz großen Starter. Und wir haben auf Running Back einen neuen Mann, Rashad Penny wird jetzt übernehmen, nachdem ja Chris Carson seine Karriere beenden musste, wegen einer schlimmen Nackenverletzung, ist er ja lange ausgefallen im vergangenen Jahr und es wird leider nicht besser, deswegen hat er sich jetzt entschieden, seine Karriere zu beenden. Und da bin ich mal gespannt drauf, weil auch Rashad Penny war nicht immer verletzungsfrei bei den Seahawks. Also da könnte durchaus auch noch eine Position auf Need sein, denn Kenneth Walker hat auch ein bisschen Verletzungsprobleme und auch dahinter Travis Homer, DJ Dallas. Ich habe ein bisschen Fragezeichen, ob das so funktioniert mit dem Running Game der Seahawks.
Ja, das reiht sich ja so ein bisschen in die anderen Aspekte, die wir jetzt schon besprochen haben, ein. Also du sprichst die Top-Heavy Wide Receiving Group an mit Tyler Lockett und DK Metcalf, hast du einen sehr starken One-Two-Punch, die auch völlig unterschiedliche Skillsets haben. Rashad Penny auf Running Back ist dann so ein bisschen das Fragezeichen. Also der war ja nie derjenige, der den hohen Ansprüchen bzw. den hohen Erwartungen, die man an ihn mal hatte, gerecht werden konnte. Und wenn man, also wir wollen ja jetzt nicht nur die Seattle Seahawks kritisieren, sondern wenn man auch irgendwas Gutes finden möchte an dieser Ausgangssituation in Seattle, dann ist es zweifelsohne, dass man wirklich Spieler evaluieren kann, weil es eben nicht diese klar gesetzten Spieler gibt auf einzelnen Positionen, wenn man jetzt mal Metcalf und Lockett ausklammert, wo man sagt, okay, auf die zahlen wir viel Geld, die sind unsere Surefire-Starter auch in den nächsten Jahren, sondern die Seahawks haben da die Möglichkeit, auch einfach mal Spieler auszuprobieren, haben zu schauen, welche Spieler können eben Eckpfeiler für die Zukunft sein. Es ist quasi eine ausgedehnte Preseason, wenn du so möchtest. Klar, man hat den Kader jetzt auf 53, beziehungsweise auf den Kern reduziert, aber kann natürlich dann wirklich schauen, dass sich auch Spieler ins Rampenlicht spielen können, die vielleicht sonst gar keine Spielzeit bekommen, die vielleicht auch mal auf Positionen zu eingesetzt werden, jetzt nicht ohne komplett wild zu werden, wo sie sonst gar nicht gespielt hätten. Weiß ich nicht, vielleicht mal einen Free Safety als Linebacker vorziehen und zu schauen, okay, wie funktioniert das? Wie man es ja bei den Arizona Cardinals, über die wir auch noch sprechen, bei Isaiah Simmons zum Beispiel gemacht hat, der ja eigentlich als Safety galt, dann als Linebacker auch gespielt hat und da sich dann ein bisschen positiv bzw. positiver hervorgetan hat. Und ähnlich auf einem kleineren, auf einer schmaleren Skala kann ich mir das eben bei den Seattle Seahawks vorstellen. Ob es funktioniert, steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier, aber die Saison ist wirklich als nichts anderes zu verstehen, als dass man vorher weiß, man ist klar das schlechteste Team in dieser Division und kann das so ein bisschen embracen.
Ja, definitiv, da kann man auf jeden Fall viel ausprobieren, mal schauen und wie gesagt, es sind ja auch gute junge Leute mit dabei, das wollen wir außer Acht lassen, ne? Charles Cross, den sie im 9. Pick geholt haben im NFL, im Draft, Abraham Lucas im Trainer dritten Runde, zwei wirklich junge Tackles, die man viel Spielzeit geben wird, die können sie mit Sicherheit auch ausprobieren, können Fehler auch machen, das wird mit Sicherheit gar kein Problem sein und dann schauen wir einfach mal, inwieweit sie dann natürlich dann auch eine Rolle dann einnehmen können, sich langfristig empfehlen können und dann lass uns natürlich auch auf die Defensive gucken, dort ist auch eine weitere Stütze und ein langjähriges Gesicht des Seahawks Wex, Bobby Wagner, auf dein neues Team kommen wir nachher noch zu sprechen und ja, da ist halt auch viele spannende Spieler, Jordan Brooks, der jetzt diese neue Rolle einnehmen soll, also diese Rolle füllen soll, die jetzt dort Bobby Wagner hinterlassen hat, natürlich große Fußstapfen, die er reintreten kann, aber hat gute Ansätze zumindest schon mal gezeigt.
Ja, also reiht sich dann eben an das, was wir gerade über die Offense gesagt haben, ein. Also Jordan Brooks zum Beispiel ist auch jemand mit großem Talent, wo man schauen muss, wie er in seiner neuen Rolle dann wirklich aufgeht, ob er diese langfristig dem Level bekleiden kann. Aber um nochmal auf den Abgang von Bobby Wagner zu sprechen zu kommen, der war ja auch alternativlos. Also das war dann eher auch ein Move, wo man sagt, das passt dazu, dass man Russell Wilson abgegeben hat, weil Bobby Wagner auch nur jemand ist, der trotz seiner Qualitäten nicht mehr Teil eines Rebuilds, der sich über mehrere Jahre erstrecken wird, sein kann. Also selbst wenn du den Quarterback gefunden hättest in diesem Draft und gesagt hättest, also sehr viel Konjunktiv, der wäre die Antwort gewesen, hätte das noch zwei, vielleicht drei Jahre gedauert, bis das Team competitive ist. Und da die Zeit hatten Wagner nicht. Und je größer der Spieler und je verdienter der Spieler, desto mehr Cloud, in Anführungsstrichen, er natürlich auch Einsatzzeiten für potenziell junge Spieler, die dann eher Teil eines Rebuilds sein können. Deswegen auch da einen Schritt, der sicherlich nicht allen Seahawks-Fans gefallen hat, wo man aber langfristig, glaube ich, realisieren wird, es ist das Richtige gewesen, sowohl für Bobby Wagner, der sich das auch verdient hat, jetzt nochmal bei einem Team zu sein, wo er um einen Championship, um den Super Bowl mitspielen kann. Und für die Seahawks, die eben die Möglichkeit haben, junge Spieler auszuprobieren und zu gucken, wer kann in welche Rollen reinwachsen.
Ja, definitiv. Da haben sie auch defensiv ja einige Spieler mit der Rolle. Ich bin sehr gespannt, was Uchenna Nwosu machen kann, der ja von den Chargers dazu gekommen ist. Ein spannender Name, auch ein junger Spieler noch, den man dort geholt hat. Auch ansonsten natürlich die Secondary. Auch viele junge Spieler. Dort hat man auch noch den einen oder anderen verloren mit DJ Reed, der ja zu den Seattle Seahawks gegangen ist. Zu den New York Jets gegangen ist, so ist richtig. Von den Seahawks wächst zu den Jets. Da ist, wie gesagt, es sind viele junge Namen mit dabei, die sich beweisen können, die mit Sicherheit auch ein bisschen die Chance bekommen, sich jetzt auch mal zu zeigen, zu präsentieren, um sich da auch langfristige Option zu etablieren, aber ich glaube, man hört doch schon so ein bisschen raus, richtig viel Zutrauen tun wir den Seahawks nicht, natürlich auch bedingt durch diese starke Division, in der sie spielen, denn wir haben hier drei Teams, die alle den Anspruch haben, mindestens in den Playoffs reinzukommen, wenn nicht sogar im Super Bowl mitzuspielen und da wollen wir gleich schauen, wir uns mal mit den Teams beschäftigen und dann bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir zum drittplatzierten Team aus der vergangenen Saison, den San Francisco 49ers mit 10-7, einen Sieg weniger als die Cardinals, die mit 11-6 reingekommen sind. Und ja, lass uns über das Team sprechen, wo es jetzt einen neuen Mann an das Center geben wird. Trey Lance, Kevin, wird jetzt der neue Starting Quarterback bei den San Francisco 49ers sein. Man hat versucht, noch Jimmy Garoppolo loszuwerden per Trade. Es hat nicht funktioniert, deswegen ist er weiterhin mit dem Kader. Man hat zwar so ein bisschen seinen Vertrag umstrukturiert, damit es günstiger ist, man ein bisschen Cap-Space bekommt, aber natürlich eine nicht so ganz einfache Situation für Trey Lance, wenn du den langjährigen Starter hast, der auch viel Respekt genießt im Lockerroom. Also für ihn eine große Herausforderung.
Ja, er selber hat ja im Training Camp gesagt, dass sich für ihn gar nicht so viel ändert. Also Trey Lance, er meinte, das Einzige, was sich ändert, ist, dass ihr, in Klammern die Journalisten, die eben vor Ort sind, jetzt nicht mehr die lästige Frage stellt, wann ich denn endlich Starter werde. Ich glaube, die Situation, um sie vielleicht ins Positive zu drehen, kann für alle Beteiligten sehr gut werden, weil man wusste natürlich, also jeder wusste, früher oder später wird Trey Lance als Starting Quarterback der 49ers eingesetzt werden. Die 49ers haben sehr viel aufgegeben, um ihn zu bekommen und früher oder später war dieser Schritt unausweichlich. Vielleicht war er sogar in dieser Offseason unausweichlich, weil ein weiteres Jahr hinter Jimmy Garoppolo weiß ich nicht, ob das Trey Lance nicht mehr geschadet als ihm geholfen hätte. Dass du jetzt Jimmy Garoppolo als Backup hast, Wie gesagt, Trey Lance kann trotzdem von ihm noch lernen. Er weiß, es ist sein Team. Natürlich kann das eine gewisse Drucksituation aufbauen, aber ich glaube zum einen von dem, was man so von Trey Lance mitbekommt, wirkt er ziemlich gelassen und cool und ist sich dessen eben bewusst, dass er eben auch einen in Anführungsstrichen Konkurrenten hat, der langfristig keine Bedrohung ist. Für die 49ers ist es eine super Situation, weil wenn Trey Lance plötzlich vielleicht Spiele drin haben wird, wo es nicht so läuft oder irgendwie aus anderen Gründen entscheidet man sich, okay, wir brauchen jetzt einfach mal einen Quarterback, der uns Spiele gewinnen kann, ohne dass wir wissen, dass er langfristig die Antwort ist, weil er eben uns zwar in die Playoffs führen kann, aber eben nicht ins gelobte Land, sprich zum Super Bowl, dann kann man auf Jimmy Garoppolo zurückgreifen. Der ist jetzt noch ein Jahr da, der wird vielleicht auch seine Spielzeit bekommen, muss man dann eben sehen, kann sich dann für sein nächstes Team empfehlen, kostet die 49ers nicht viel Geld, aber deswegen, für mich kann das Ganze auch positiv funktionieren. Ich verstehe natürlich das Argument zu sagen, du hast da deinen jungen Starter und du hast ihm die Schlüssel in die Hand gegeben und du sagst, führ uns ins gelobte Land, aber hast dann trotzdem noch diesen Backup, der über viele Jahre der Starter war. Also es kann auch in die andere Richtung ausschlagen, aber ich würde erstmal tendenziell davon ausgehen, dass es für die 49ers, für Trey Lance eher positiv ist, dass er eben weiß, es lastet vielleicht nicht alles darauf, dass in der Saison sofort alles klappt, weil man eben weiß, oder weil er eben weiß, Jimmy Garoppolo wäre im Notfall da, um vielleicht 1-2 Siege für die 49ers zu holen. Gehe ich davon aus, dass das wirklich passiert? Nein, also ich gehe davon aus, dass Trey Lance so funktionieren wird und dass die 49ers auch nicht dann auf Jimmy Garoppolo zurückgreifen werden, außer es ist absolut notwendig. Aber ich versuche das gerade irgendwie auch positiv zu sehen, wobei ich natürlich verstehe, dass man das auch anders sehen kann.
Ja, wie gesagt, man kann es halt in dem Sinne halt anders sehen, dass du halt, man weiß ja, dass Jimmy Garoppolo, wenn er jetzt vielleicht auch nicht der Superstar, also der beste Quarterback ist in der NFL, oder vielleicht nicht zu den Top 15 zählt, er ist halt jemand, der halt enorm beliebt ist, der halt weiß, okay, das ist ein netter Typ, mit dem kann man gut was unternehmen, mit dem kann man Spaß haben und so weiter. Das ist natürlich etwas, was natürlich auch für Trey Lance ein bisschen natürlich eine Rolle spielen wird. Ich glaube prinzipiell auch noch nicht dran, dass Jimmy Garoppolo die ganze Saison da sein wird. Ist nur so ein Gefühl, dass da vielleicht in Richtung Trade-Deadline was passieren könnte, wenn da jemand irgendwie bei einem Team-Starter ausfällt und man denkt, okay, wir wollen eigentlich in den Super Bowl oder Playoffs, da werden wir uns schon nochmal drüber nachdenken, sich dann so einen erfahrenen Quarterback zu holen mit Jimmy Garoppolo, der ja auch zwar nicht der Beste ist, aber er kriegt trotzdem immer hin, dass er Spiele gewinnen kann, dass er das Team motivieren kann, dass er es anführen kann. Also von daher kann das natürlich auch passieren, dass er dann vielleicht noch Richtung Trade-Deadline nochmal das Team wechselt, wie es ja auch damals der Fall gewesen ist mit den Patriots, ist ja auch zur Trade-Deadline dann weggeschickt worden von den Patriots zu den 49ers, also von daher Möglichkeit gibt es da auf jeden Fall immer noch. Ja, natürlich, Trey Lance wird mit sicher die große Frage eigentlich sein in dieser Saison, inwieweit er bereit ist, dieses Team zu führen. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Da hört man ja auch verschiedenste Berichte aus dem Training Camp. Mal war er gut, mal nicht so gut und so weiter. Also ich glaube, das wird am Anfang schon so ein bisschen so ein Rough Start werden. Ich glaube schon, aber natürlich, wenn wir uns das angucken, die Offensive, da hat er natürlich gute Spieler um sich herum. Man hat sich mit Deebo Samuel endlich einigen können auf einen neuen Vertrag. Brandon Ayuk ist mit dabei, George Kittle, auch das Running Game mit Alaia Mitchell und natürlich auch der Offensive Line. Also da hat er dann schon auch wirklich gute Unterstützung um sich herum, Kevin, um dann möglichst auch erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, der wird ein bisschen brauchen.
Ja, das ist ja normal. Also er ist ja immer noch ein sehr junger Quarterback. Was man dazu sagen muss, die Sample Size, die 49ers hatten, bevor sie ihn gedraftet haben, war ja sowieso sehr gering, weil Lance sich ja dazu entschieden hat, im Covid-Jahr die College-Saison auszusetzen. Heißt, es gab nur sehr wenig Film tatsächlich, wie gut er überhaupt ist. Und alle Draft-Experten und Analysten haben gesagt, naja, der hat halt enormes Potenzial, ist aber ein absoluter Rohdiamant. Und deswegen sind diese Fragen absolut berechtigt, wie gut er dann eben von Beginn an wirklich sein kann. Aus dem Grund bin ich total bei dir. Er wird anfangs sicherlich Probleme haben, aber man hört eben auch, er hat einen guten Wurfarm, er ist mobil, er ist laut Kyle Shanahan bereit, an allem zu arbeiten. Shanahan hat ja gesagt im Training Camp, dass viele Quarterbacks, junge Quarterbacks, die Tendenz haben, wenn sie sehr athletisch sind, sehr mobil, sich darauf zu verlassen und dann eben in der NFL Probleme kriegen, wenn diese eine Stärke, die dir tendenziell von deinem Gegner weggenommen wird, wenn die dann eben nicht mehr funktioniert. Und Lance soll eben bereit sein, an allem zu arbeiten, was sehr gut ist. Und seine Waffen um ihn herum sind sehr gut, was ja auch wichtig ist für den jungen Quarterback. Also man hat es in den letzten Jahren ja, seien es jetzt die New York Jets oder auch die Jacksonville Jaguars im ersten Jahr von Trevor Lawrence gesehen, wie undankbar es für einen jungen Quarterback sein kann, wenn er in eine Situation hineingeworfen wird, wo er sich gar nicht entwickeln kann, wo er nicht evaluiert werden kann, wo man gar nicht wirklich weiß, wo sind seine Stärken auf NFL-Ebene und woran muss er noch klar arbeiten. Demgegenüber hat man wiederum gesehen, wie es positiv funktionieren kann bei den Kansas City Chiefs. Nicht, dass Trey Lance jetzt Patrick Mahomes ist, aber, also das weiß niemand, aber Patrick Mahomes kam auch in eine Situation, die sehr dankbar war. Er hatte einen kreativen Playcaller in Andy Reid. Er hatte sofort Tyreek Hill, er hatte Mecole Hardman, glaube ich, sogar in seinem ersten Jahr schon. Er hatte Sammy Watkins, er hatte mit Travis Kelce einen der besten Tight Ends der Liga. Und das alles hat dann schon dabei geholfen, dass Mahomes keine Probleme hatte. Und das kann man schon in Ansätzen mit dem vergleichen, was die 49ers jetzt Trey Lance in seiner ersten Saison als Starter zur Verfügung stellen.
Ja, definitiv. Also da bin ich absolut bei dir. Also dass man da wird es mit Sicherheit auf jeden Fall sehr gut helfen. Natürlich, man hat so ein bisschen Sorgen, glaube ich, so Interior Offensive Line, wo man so ein paar Gedanken hat. Ne? Man hat Tomlinson verloren auf Left Guard. Alex Mack, der sehr erfahrene Center, ist nicht mehr mit dabei, wo man jetzt so ein bisschen den ein, zwei jüngere Spieler mit reinstarten kann. Das kann dann vielleicht so gegen Teams mit guten Interior Pressure ein bisschen problematisch werden, aber trotzdem, es sind eigentlich gute Möglichkeiten. Darfst du vergessen, noch Kyle Juszczyk, der Fullback, der ja auch einer der besten ist und damit sie halt auch seine Rolle auch finden wird im Kyle Shanahan-System. Also von daher ist das mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten, inwieweit die Offensive dann auch mit dem neuen Element, dieses Running vom Quarterback, dann noch vielleicht nochmal einfach ein neuer Aspekt mit reinkommt, wo man dann nochmal die Gegner noch ein bisschen mehr überraschen kann. Man hat sich aber auch ein bisschen von ein, zwei Leuten noch getrennt gehabt, so Richtung Cut-Roster, wo man dann Trey Sermon abgegeben hat, den Running Back, den man entlassen hat, ähnlich so wie auch Jamal Hasty. Also von da setzt man dann mehr auf die vorhandenen Leute mit Mitchell, Jeff Wilson und auch vor allem den Drittrunden-Pick Tyron Davis-Price als dritte Option. Also da hat man auch noch ein bisschen was getan. Dann lass uns mal auch so ein bisschen den Blick dann werfen Richtung Defensive. Kevin, was ist dein Eindruck? Ich meine, die Jungs sind weiterhin sehr, sehr gut und man hatte noch Javarius Ward dazugeholt, also sich nochmal sehr stark verstärkt auf der Cornerback-Position.
Ja, also die vielleicht um von vorne anzufangen, die Defensive Line ist natürlich immer noch angeführt mit Nick Bosa, enorm stark, und die 49ers haben ja im letzten Jahr nicht nur aufgrund ihrer Offensive, die in vielerlei Hinsicht auch von Deebo Samuel gelebt hat, ihre Spiele gewonnen, sondern eben auch, weil die Defense immer noch eine der besten der Liga ist. Und das zieht sich dann eben bis hinten in die Secondary durch. Also du hast mit Fred Warner einen der besten, vielleicht dem besten Off-Ball-Middle-Linebacker der NFL. Gut gegen den Lauf, sehr gut in der Passverteidigung. Dann hast du dich, du hast es angesprochen, auf Cornerback verstärkt. Also deine Secondary ist auch sehr gut. Da ist sehr viel Potenzial vorhanden. Und ich glaube auch, das hilft wiederum einer Offense, die sich dann erst noch finden muss. Allen voran eben, weil Trey Lance in sein erstes Jahr als Starter geht. Wenn du eben weißt, du hast eine Defense, die dir gegebenenfalls auch mal Spiele gewinnen kann, wo du weißt, konstanter Pressure auf den Quarterback ist vorhanden, was in dieser Division, über die wir ja sprechen, auch enorm wichtig ist. Also wenn man sich die Quarterbacks anguckt, gegen die du spielst gegen Matthew Stafford, du spielst gegen Kyler Murray, der jetzt einen neuen Vertrag hat, der sich beweisen muss und beweisen will, der einer der akkuratesten Quarterbacks der Liga ist, zusätzlich eben dieser Dual-Threat-Quarterback ist, tendenziell zwei Quarterbacks, die nicht viel Zeit brauchen, um den Ball rauszubekommen bzw. an den Mann zu bringen. Heißt, da brauchst du auch Pressure, die es schnell schaffen, zum Quarterback zu schaffen. Also alles in allem wirkt das schon stimmig, was die 49ers gemacht haben. Wenn man sich in den letzten Jahren so anschaut, das Jahr, in dem es eben gar nicht lief, war ja wirklich von Verletzungen geplagt und hat so ein bisschen darüber hinweggetäuscht, wie gut dieser Roster eigentlich sein kann, wenn sie nicht unzählige Leute im Lazarett haben. Und das wird so ein bisschen auch die Frage sein, wie beziehungsweise die Antwort auf die Frage, wie hoch oder wie weit kann es für die 49ers gehen. Es gibt ja so ein paar Kandidaten in diesem Team, Offense und Defense, die eher verletzungsanfällig sind. Und das kann, wie wir alle wissen, in so einer NFL-Saison schnell darüber entscheiden, ob es eher Richtung Playoffs geht oder man sich doch schon ein bisschen auf den Draft vorbereiten muss.
Ja, die erste Verletzung gab es ja schon. Jimmy Ward ist ja erstmal auf IR gesetzt worden wegen Hamstring-Injury, also wegen Oberschenkelverletzung. Also da ist ja schon der erste größere Ausfall so ein bisschen. Natürlich hoffen wir mal und klopfen auf Holz, dass da möglichst sich kein weiterer verletzt. Ich denke, das ist natürlich ein großes Thema auch bei den 49ers immer gewesen, dass man da immer wieder mit Verletzungsproblemen einfach zu kämpfen hat. Deswegen hoffen wir, dass da alle verletzungsfrei durchkommen, dass sie ihr ganzes Potenzial entfalten können. Denn wie gesagt, das Team hat auf jeden Fall das Potenzial, in die Playoffs zu kommen, auch wenn die Division Division keine einfache ist, aber die NFC ist prinzipiell einfacher in den Playoffs zu kommen, als jetzt in der AFC der Fall ist. Wir haben ja drüber gesprochen. Wollte das nicht reingehören haben, auf jeden Fall nochmal tun, denn in der AFC, da gibt es viele, viele Teams, die sich berechtigte Hoffnung machen auf die Playoffs, beziehungsweise sogar noch von mehr träumen. Also von da gerne nochmal rein, wenn wir es nicht getan haben. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause und kommen dann gleich.
Moment, ja. Bevor wir das machen, wir haben es gerade vergessen, das würde ich gerne noch von dir hören. Wo landen denn die Seahawks beziehungsweise die 49ers am Ende in der Division? Magst du das schon vorwegnehmen?
Ja, ich kann es schon mal vorwegnehmen. Also für mich sind sie wieder, bleiben sie auf den beiden Plätzen stehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ja, also ich glaube Seahawks, da glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Ich würde tatsächlich sagen, ich glaube die 49ers landen am Ende auf Platz 2.
Okay, wir schauen ja mal. Wir kommen jetzt gleich auf das Team, was wahrscheinlich der Platz 2 Konkurrent sein wird, gehe ich mal von aus. Wir reden gleich drüber hier bei Intercept, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Team, was im letzten Jahr auf Platz 2 gewesen ist. Ich hatte es schon gesagt, 11-6, die Arizona Cardinals. Und in diesem Jahr natürlich noch von mehr träumen, denn endlich natürlich soll mal wieder mehr gelingen in den Playoffs. Man träumt natürlich davon, auch mal wieder Richtung Super Bowl schielen zu können. Und da natürlich drauf schauen, Kevin, auf das, was dort passiert ist, denn wir müssen ja sagen, es gibt ein bisschen was an Änderung und vor allem auch etwas, was auch gerade Saisonbeginn betrifft, denn DeAndre Hopkins ist suspendiert für die ersten 6 Spiele. Deswegen muss jetzt dann Marquise Brown, den man ja per Trade geholt hat im Rahmen des NFL Drafts, hat man ihn von den Ravens geholt. Er soll dann natürlich die Rolle übernehmen, nachdem man auch zwischendurch zwar im Knast gewesen ist, wegen überhöhter Geschwindigkeit ist er mittlerweile wieder auf freiem Fuß und kann jetzt seinen Speed dann auch auf dem Feld zeigen.
Ja, und das wird er eben müssen. Du sprichst den Ausfall von DeAndre Hopkins beziehungsweise die Suspendierung für die ersten 6 Wochen an. Ich finde es halt fast schon hämisch amüsant, das Timing des Ganzen, weil die Arizona Cardinals hatten eine sehr turbulente Offseason, über die wir ja gleich auch noch sprechen werden sicherlich. Und da reiht sich dann eben die Tatsache, dass du jetzt auf Marquise Brown als Number One Receiver setzen musst ein. Brown selbst hat ja auch gesagt, er hätte bei den Ravens nicht die Möglichkeit gehabt, sich als klarer Nummer 1 Receiver zu beweisen, hat nicht die Möglichkeiten bekommen. Wo ich gegenhalten würde, er hat es schlichtweg nicht geschafft, wirklich zur Nummer 1 zu werden, was völlig unverständlich ist. Also da waren, ich erinnere mich an die ein oder andere Comeback-Route, die einfach abgrundtief schlecht gelaufen ist. Und somit bin ich sehr gespannt, wie das bei den Cardinals in dieser Saison laufen wird, weil so viele Narrative dieses Team eben begleiten. Ob es jetzt Kyler Murray ist mit dem ganzen Drama um die Vertragsverlängerung, ob es Cliff Kingsbury ist, der auch langsam liefern muss und ich glaube auch nicht, dass ein Playoff-Einzug da ausreicht, ob es eben die Suspendierung und die Promotion in dem Fall von Marquise Brown ist. Die Defense, wie lange ist J.J. Watt diesmal fit, bis er wieder ausfällt? All diese Fragen umgeben dieses Team und das gepaart mit einer großen Drucksituation in einer der stärksten Divisions der NFL. Sehr interessante Konstellation und ich bin wirklich gespannt, wie die Cardinals starten, weil die ersten Spiele, die sie eben ohne Hopkins bestreiten müssen, sind ja schon nicht ohne. Also da spielst du eben gegen die Los Angeles Rams, du spielst gegen einige Teams mit Playoff-Ambitionen und somit kannst du entweder nach den ersten 6 Spielen sagen, okay, die Cardinals, positive Überraschung, trotz der großen Erwartungen, oder nach 6 Wochen brennt in Arizona schon der Baum und alles droht eingerissen zu werden, im Sinne von Cliff Kingsbury entlassen und es steht quasi schon fest, dass die Cardinals ihren großen Zielen nicht erreichen, weil du dir in der Division eben nicht leisten kannst, spät zu starten. Und die Cardinals haben ja sowieso in den letzten Jahren immer die Tendenz gehabt, gut in die Saison zu starten und dann in der zweiten Hälfte eher einzubrechen.
Ja, dann ist es ja eigentlich fast gut, dass du dann deinen besten Wide Receiver erst in der zweiten Hälfte bekommst. Dass du da ihn nochmal einbaust und gar nicht da war. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten. Und du hast wirklich schon einige Punkte angesprochen, auf die ich jetzt auf jeden Fall raufgehen, weil dann nach Kyler Murray, du hast gesagt, es war eine spannende Offseason. Einige Cardinals-Fans vor allen Dingen, das wurde heißer gekocht, als es am Ende gewesen ist. Aber es ist auch schon etwas, wo auch gerade Kyler Murray ums Thema Vertrag geht, ne? Wie viel kriegt er, was soll er bekommen und so weiter. Und der dann doch gesagt, okay, gut, Leute, ist alles gut, ich bin hier mit dabei, möchte gerne bei den Cardinals weiter mit dabei bleiben, aber natürlich trotzdem, ist das ein Thema gewesen, was halt mitgeschwungen ist, was halt natürlich auch die Teammates über sich diskutiert haben und mit so weiter, also das war etwas, was mit Sicherheit nicht sonderlich förderlich gewesen ist für den Erfolg, weil Unruhe mag, ist nicht sonderlich, also gute Teams haben keine Unruhe, sagen wir es so.
Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, also das kleinzureden finde ich halt sehr schwierig, weil da so viele Komponenten, interessante und diskutable Komponenten drin sind. Es fängt damit an, dass man natürlich die Frage stellen kann, diese Klausel, mindestens 4 Stunden in der Woche Filmstudy betreiben, ohne aufs Handy zu gucken, zu zocken, was auch immer. Warum unterschreibt Kyler Murray einen Vertrag mit so einer Klausel? Jetzt weiß man nicht, wie gang und gäbe diese Klausel ist. Auf der anderen Seite, wenn du die Arizona Cardinals bist und du hast Bedenken, dass dein Quarterback sich so auch Videoanalyse widmet, warum gibst du ihm dann diesen Vertrag überhaupt, wenn du sowieso schon Bedenken hast? Das macht für mich keinen Sinn. Und sie letzten Endes rauszunehmen, hat nichts geändert, außer dass die Drucksituation jetzt umso größer ist. Alle werden jetzt auf die Cardinals schauen. Und wenn Kyler Murray mal in irgendeinem Spiel oder vielleicht ein Stretch von mehreren Spielen ist vielleicht keine gute Leistung in Abruf, wird man sofort fragen, okay, wie sieht diese Woche aus? Hat der wirklich so viel, war der so akribisch in der Vorbereitung, wie man es von einem Franchise-Quarterback erwartet? Hat er vielleicht zu oft aufs Handy geguckt? Was weiß denn ich? Also man hat sich einfach damit ein unnötiges Störfeuer geschaffen, was es nicht gebraucht hätte, ohne dass es wirklich effektiven, nachhaltigen Gewinn gebracht hätte. Denn ich bin da ganz bei Kyler, als er gesagt hat, naja, ich wäre nicht so weit gekommen, ohne mich intensiv auf diesen Sport zu fokussieren. Und somit bin ich sehr gespannt, wie man dieses Störfeuer dann wirklich löschen wird. Das geht effektiv nur, wenn Kyler und die Cardinals in der Saison wirklich sehr gut spielen und damit dieses Narrativ vergessen machen.
Ja, das ist es. Also, ich meine, sagen wir mal so, bei dieser Klausel, die du auch ansprichst, die dann auch, glaube ich, wurde nicht mittlerweile sogar wieder gelöscht.
Ja.
Die wurde auch, glaube ich, gelöscht, ne? Meine ich doch. Irgendeine Idee hat sie dahinter gegeben. Also man wird ja nicht gesagt haben, wir machen das einfach just for fun da mal rein. Also das glaube ich ja nicht. Mal so einen langen, großen Vertrag, der mit Sicherheit unterschrieben worden ist, wurden ja mit Sicherheit beide Parteien, beide Anwälte, die da mit Sicherheit daran gearbeitet haben, haben sich ja irgendwas bei gedacht. Da frage ich mich, okay, was war die Idee dahinter? Zweitens, was hat man bestimmt besprochen? Warum hat man das dann unterschrieben? Und natürlich die dritte Frage ist, warum ist sowas geleakt worden? Weil das kommt ja nur raus, weil jemand möchte, dass es rauskommt. Das ist ja etwas, wo ich mir denke, okay, ist ja dann auch schon ein spannendes Thema, dass dann jemand möchte, dass da sich jemand vielleicht noch mehr auf den Sport fokussiert, noch mehr damit tut, dass das Team besser wird. Also ich glaube prinzipiell eher, es wird wahrscheinlich von den Cardinals gekommen sein. Ich glaube nicht, dass das Kyler Murray rausbringen sollte. Warum auch? Es ist ja eigentlich nicht positiv für ihn. Also da ist schon eine spannende, das ist schon noch so eine gewisse Brisanz mit dabei. Klar, jetzt eine dicke Vertragsverlängerung bekommen und so. Das ist ja auch ein langes Commitment, was man dort gemacht hat. Aber ich bin dabei dir. Man hat in den vergangenen Jahren immer so einen leichten Einbruch in der zweiten Saisonhälfte gesehen. Und ich finde, man muss jetzt halt auch den nächsten Schritt tun. Der Kader ist, wie gesagt, gut besetzt. Man hat überall auf jeder Position fast Playmaker, wenn man ganz ehrlich ist. Also von daher ist dann auch der Druck jetzt natürlich auch größer geworden. Man hat dieses hohe Commitment. Man hat jetzt einen der bestbezahltesten Quarterback auf der Position. Und da erwarte ich dann auch, dass er dann auch Woche für Woche für Woche für Woche einfach seine beste Leistung abliefert. Das ist das ganz, ganz große Ziel. Und nur so werden sie in der Division gewinnen, beziehungsweise auch nur so werden sie überhaupt den Super Bowl gewinnen können, denn mit einem Quarterback, der halt nicht ganz überragend ist, wird es halt schwierig. Das haben halt die vergangenen Jahre ja gezeigt.
Zumal man in Arizona ja von Beginn an die Schritte unternommen hat, die es braucht, um eigentlich einen Contender zu schaffen. Kyler wurde gedraftet, weil der neue Headcoach zum damaligen Zeitpunkt, Cliff Kingsbury, ihn wollte. Er hat gesagt, wenn ich komme, möchte ich, dass ihr den mit dem ersten Pick nehmt. Ich möchte hier meine Air Raid Offense etablieren, was bislang auch noch nicht ganz funktioniert hat. Also ja, in Ansätzen schon, aber sicherlich noch nicht auf dem Level, das man erwartet hat. Und dann hat man, als Kyler eben noch unter dem günstigen Rookie-Deal gespielt hat, hat man die Andrew Hopkins geholt. Man hat J.J. Watt dann jetzt letztes Jahr geholt. Der hat sich ja eben verletzt, okay. Aber man hat diesen Kader nachhaltig verstärkt, hat Baustellen adressiert, um eben Cliff Kingsbury und Kyler eine Situation zu schaffen, hinter der sie erfolgreich sein können. Kyler hat sich absolut bewiesen, hat gezeigt, dass er trotz seiner den Bedenken, die es ja gab über seine Körpergröße, er kann nicht über seine Offensive Linemen drüber gucken und so weiter und so fort, hat er eben bewiesen, dass er einen überragenden Wurfarm hat. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, einer der genauesten Quarterbacks in puncto Werfen in der NFL. Merkt man eben auch den Baseball-Hintergrund, den er hat. Trotzdem hat Cliff Kingsbury eben noch einiges zu beweisen, weil jetzt geht's eben langsam nicht mehr nur darum, kannst du Spiele gewinnen und kannst du die Playoffs erreichen, sondern kannst du uns und dieses Team in den Super Bowl führen. Denn Kyler Murray ist langfristig unter Vertrag. Sein neuer Vertrag schränkt eben das Roster-Building auch insofern ein, dass das, was du jetzt hast als Kader und als Playmaker, die eben auch unter Vertrag stehen, das muss eben, beziehungsweise dieser Kern muss eben jetzt gut genug sein und ist auch vom Potenzial her gut genug, um den Super Bowl zu erreichen. Und darauf wird es jetzt für die Cardinals wirklich ankommen, dass nicht nur die Offense, sondern auch eben die Defense zeigt, dass sie mit all dem Potenzial, was sie hat, diesen Sprung machen kann. Denn wenn nicht, dann ist Cliff Kingsbury nicht die Antwort, weil es für diesen Kader keine Ausreden gibt. Also auch die Tatsache, dass Hopkins die ersten 6 Wochen fehlt, ja, das ist ein Handicap, aber er ist dann eben für die restlichen, für die zweite Saisonhälfte und sogar mehr wieder da. Und da gibt es für dieses Team, nur weil Hopkins fehlt, keine Ausreden, bis dahin schon, weiß ich nicht, 1-5 zu stehen oder sowas. Das ist alles nicht nachvollziehbar oder wäre nicht nachvollziehbar, um es mal so zu sagen. Deswegen, ich glaube, die Cardinals sind so ein bisschen das Team, wo wir uns in der laufenden Saison noch am öftesten drüber unterhalten werden, weil jede Woche richtungsweisend für diese Franchise ist.
Ja, da bin ich prinzipiell auch auf jeden Fall bei dir. Da wird es auf jeden Fall so viel zu besprechen geben. Ich meine, wie gesagt, Playmaker haben sie ja. Also, ne, es ist ja ein gutes Team. Es haben nicht umsonst letztes Jahr 11 Siege geholt. Und wenn wir uns auch das angucken, klar, da gab es eine oder andere Änderung, ist schon mit dabei. Natürlich, ne, man hat Christian Kirk verloren, hat Chandler Jones verloren, und Chase Edmonds ist nicht mehr mit dabei, und Jordan Hicks. Also da hat man schon noch Spieler verloren, klar auch einige gehalten, einige neu dazugeholt, wie Nick Virgil zum Beispiel, den Linebacker. Was machen wir denn mit der Defensive? Wir haben uns jetzt viel über die Offensive unterhalten irgendwie. Was machen wir defensiv? Weiterhin hoffen, dass JJ Watt fit bleibt vor dem Pass Rush, oder was sind vielleicht Spieler, auf die dann noch eine wichtige Rolle einnehmen müssen, die dringend den nächsten Schritt machen müssen?
Ja, einen habe ich ja schon angesprochen. Das ist für mich nach wie vor Isaiah Simmons, der ja mit großen oder einigen Vorschusslorbeeren gedraftet wurde, weil man eben gesagt hat, das ist der Prototyp des modernen Linebackers-Safeties. Es hieß ja, der kann beides auf extrem hohem Level spielen. Hat sich dann trotz guter Performance nachhaltig nicht so bewährt. Also er wurde dann doch eher öfter mal als Safety eingesetzt. Dann hat man gesagt, okay, ja, das funktioniert dann in der Deep Coverage auch nicht ganz so gut. Vielleicht doch eher mehr Richtung Defensive Line, weil er dann doch mehr gegen den Lauf arbeiten kann, obwohl er dafür nicht die Statur hat. Also von ihm erwarte ich mir einen großen Sprung, beziehungsweise dass er eben die Rolle, die er einnehmen sollte, er war ja Erstrunden-Pick, also muss man, also da ist auch schon eine gewisse Erwartungshaltung da. Von ihm erwarte ich mir einiges. Und JJ Watt ist eben der Name, der trotz Verletzungshistorie für mich auch so ein bisschen mitentscheidet, wie es bei den Cardinals läuft. Denn trotz seines Alters, und er kann eben ein Game-Changer sein, wenn er fit bleibt. Da gibt es keine zwei Meinungen. Also ich finde es immer sehr schwierig, wenn man sich auf einen Spieler verlässt, der eben so von Verletzungen geplagt wurde, weil eben da auch mitschwingt, wie viel ist von dem elitären JJ Watt überhaupt noch übrig. Also zu glauben, dass das nahtlos an einem Spieler vorbeigeht, ist auch utopisch. Aber ich denke, mit einem gesunden JJ Watt und einem Isaiah Simmons, der es schafft, das Potenzial, was er zweifelsohne besitzt, abzurufen, haben ja auch sich auf der Linebacker-Position dann noch verstärkt, kann diese Defense schon noch einen Sprung nach vorne machen, und da wären wir wieder bei der Division, muss sie auch, denn wir haben über die 49ers-Defensive gesprochen, über die kreative Offense. Es geht in dieser Division eben nicht nur darum, viele Punkte zu machen, denn das können 3 von 4 Teams auf jeden Fall, sondern es geht auch darum, wie sehr kannst du Gegner, die starken Offenses, gegen die du eben spielst, auch im Zaun halten. Stoppen kannst du die Rams-Offensive nicht, kannst du auch die 49ers-Offensive mit Kyle Shanahan nicht, aber kannst du sie insofern im Zaun halten, dass du Spiele in der Division gewinnen kannst. Und das wird für die Cardinals die entscheidende Frage sein, weil wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist für dich das größere Fragezeichen, Defense oder Offense? Ja, und da bin ich auch der gleichen Meinung, weil ich glaube, offensiv, trotz der Suspendierung von Hopkins, geht da mit Murray und eben Brown und so weiter, das Running Game und so weiter, das geht am ehesten noch. Aber defensiv ist eben die Frage, wie sehr kannst du in dieser Division und mit dem Schedule, den du hast, mithalten. Und da, ja, wage ich es in mir aber nicht, jetzt schon eine klare Prognose abzugeben. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht.
Ja, auch ein bisschen schwierig. Also ich habe mir gesagt, so ein bisschen so vorne so, also beim Pass war schon ein bisschen meine Sorgen, weil ich es halt nicht so genau halt weiß, wer halt gewisse Rollen einnehmen soll. Wer soll diese Fußstapfen von dem Chandler Jones halt füllen? Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also da habe ich doch noch einige Fragezeichen, ob es ein Zach Allen schafft. Weiß ich nicht, ein Leki Fotu, ein Michael Dogbe, ein bisschen schwierig. Da muss man vielleicht überlegen, ob vielleicht auch Isaiah Simmons dann vielleicht auch so ein bisschen seine Qualitäten einsetzen kann, der ja auch, wie gesagt, auch ein wichtiges Jahr hat. Ich glaube, man hat, glaube ich, so ein bisschen Aufwand gebraucht. Das ist auch, glaube ich, eine schwierige Situation, wie bei ihm, wie es auch dann bei Kyle Hamilton ja bei den Baltimore Ravens ist, wo man so einen enorm talentierten Spieler hat, der irgendwie gefühlt alle Positionen zu finden ist, ihn auch die richtige Position zu finden. Ich denke, dass man jetzt da ja hoffentlich eine richtige Position gefunden hat für ihn in der Inside-Linebacker-Position. Da kann er dann vielleicht wirklich dann seine Qualitäten am besten ausspielen. Und ansonsten, ich würde wahrscheinlich so defensiv wahrscheinlich so Secondary-mäßig so mal ein bisschen noch eher Richtung Stärke orientieren. Buda Baker, Byron Murphy sind auf jeden Fall immer gute Spieler, die man da hinten hat, die dann so ein bisschen auch für gute Abdeckung hinten sorgen, dass man dann versucht, zumindest im Passing-Game da mitzuhalten. Wie gesagt, vorne muss man noch ein bisschen abwarten, wie es bei Run-Defense bzw. im Pass-Rush dann aussieht. Lass uns jetzt eine kurze Pause machen, kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir dann noch über das letzte Team, das Team, das den Super Bowl in diesem Jahr verteidigen will. Das passt ja quasi perfekt. Das letzte Team, was wir besprechen, ist auch das Team, was der Titelverteidiger ist, die Los Angeles Rams. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Team in unserer Saisonvorschau, den Los Angeles Rams, den Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr. Und was soll man sagen, Kevin? Sie sind auch ein großer Favorit in diesem Jahr, zumindest in der AFC, von aus der NFC es rauszuschaffen in den Super Bowl. Vielleicht sogar der Top-Favorit. Was ist deine Meinung?
Ja, to be the man, you gotta beat the man, sagt man ja so schön. Shoutout an Ric Flair. Heißt, wenn du der Mann sein willst, musst du den Mann schlagen. Und der Mann sind aktuell die Los Angeles Rams, die als Champion, als Super Bowl Champion eben den Ruf genießen, dass man sie erstmal schlagen muss. Also wir haben uns jetzt die ganze Folge über die Stärke der NFC West unterhalten, zu Recht. Trotzdem, der Kader der Rams ist immer noch vielleicht nicht der tiefste Kader. Vielleicht kann man auch argumentieren, dass du neben Jalen Ramsey, beziehungsweise abgesehen von Jalen Ramsey, Fragezeichen hinsichtlich der Secondary hast. Trotzdem, offensiv wie defensiv, du hast so viele Playmaker. Du hast Matthew Stafford als Quarterback. Du hast viele, du hast Cooper Kupp als Wide Receiver. Du hast viele Wide Receiver, die ihre Rolle spielen können. Also Allen Robinson neu dazugekommen. Dann hast du immer noch Van Jefferson, du hast einen der kreativsten Playcaller in Sean McVay, der sich eben bewiesen hat als solcher. Defensiv, den für mich besten Spieler der NFL, besten Defense-Spieler sowieso, no disrespect an TJ Watt, aber für mich ist es eben Aaron Donald. Dann eben Jalen Ramsey, den besten Cornerback der Liga. Also du hast eben so viel Potenzial und hast jetzt bewiesen im letzten Jahr, dass du damit gewinnen kannst. Für mich sind die Rams das Team, das es in der NFC zu schlagen gilt, weil sie, ich kann mich da nur wiederholen, weil sie bewiesen haben, dass sie gewinnen können. Das ist so das, was andere Teams, ob man jetzt die Cardinals nennen möchte, die 49ers, die Green Bay Packers, selbst die Tampa Bay Buccaneers, die ja jetzt auch ein anderes Team einfach auch sind, mit Todd Bowles als neuen Head Coach. All diese Teams haben nicht im letzten Jahr oder auch davor dann bewiesen können, dass sie gewinnen können. Und das ist das, was den Rams zugutekommt, dass dieses Team jetzt weiß, was es braucht, um die Division zu gewinnen, wann es darum geht, die vielleicht diese paar Prozent mehr rauszuholen, um entscheidende Spiele zu gewinnen. Ich würde es nicht als Garantie sehen, dass sie ihre Division tatsächlich gewinnen, weil, keine Ahnung, vielleicht läuft es im Endeffekt darauf hinaus, dass die 49ers vielleicht doch einen Sieg mehr holen oder was auch immer. Die Rams werden trotzdem in die Playoffs kommen und sie in einem Do-or-Die-Spiel zu schlagen, in einem Playoff-Spiel, das wird eben das Schwere, das Entscheidende. Natürlich, es gibt Fragezeichen, allen voran, wie fit ist Matthew Stafford? Weil damit steht und fällt dann eben doch die Saison der Rams. Aber abgesehen davon, die Rams sind für mich, trotz des Hypes, der um die Buffalo Bills gemacht wird, hinsichtlich tiefster Kader, bestes Team, sind die Rams für mich conference-übergreifend das Team, das es zu schlagen gilt.
Zumal ich argumentieren würde, dass die Los Angeles Rams den besseren Wide Receiver Core haben als die Buffalo Bills. Aber gut, da kann man mit Sicherheit noch fleißig drüber diskutieren. Ich finde, wenn du Cooper Kupp, Allen Robinson und Van Jefferson hast, hast du eigentlich einen guten Kader. Und zumal ja noch immer ein Platz frei ist für Odell Beckham Jr., das dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja, der kommt ja zu den Giants.
Ja, ach so, das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja gut zu wissen, dass du mir das jetzt so erzählst, dass er nochmal zurückgeht zu den Giants. Aber nein, also wie gesagt, für mich ist der Wide Receiver Core einfach noch das Stück besser im Vergleich jetzt zu den Buffalo Bills insgesamt. Aber wie gesagt, es sind beide super überragende Teams. Und ja, du hast angesprochen, Matthew Stafford hat ein bisschen Probleme gehabt mit dem Ellbogen, Sehnenscheidenentzündung, hat so ein bisschen es ruhig angehen lassen. Man ist nicht so ganz genau sicher, wann er oder wie fit er ist. Er selbst sagt, er ist fit bis zum Saisonstart, wo es dann auch richtig direkt losgeht, ne, am Donnerstagnacht. Da erwarten uns ein richtig Hammerspiel. Dann werden wir wohl auch erfahren, dann, wie es um deine Schultern wirklich steht, Kevin.
Ja, weil ich bin sehr gespannt auch auf das Spiel, weil die, also um vielleicht nochmal genau auf die Stafford-Thematik zurückzukommen, sagt eben, ja, ich fühle mich fit und so weiter. Sean McVay hat gesagt, ich zögere auch nicht, ihn 50 Mal im Spiel werfen zu lassen. Und ich glaube auch, dass Stafford im Eröffnungsspiel gegen die Buffalo Bills dann fit genug sein wird oder vielleicht auch wieder komplett gesund. Trotzdem wissen wir, wie lang eben so eine NFL-Saison ist. Das sind 17 Regular-Season-Games plus im Fall für die Los Angeles Rams dann die Playoffs. Und irgendwann gibt es eben diesen Wear and Tear. Irgendwann gibt es diese Abnutzungsspuren. Und gerade als Quarterback, ich meine, Stafford, wenn Stafford sagt, er ist fit, haben wir alle keinen Grund, ihm das nicht zu glauben. Und ich glaube, beziehungsweise ich bin sehr gespannt sowieso auf das Spiel, weil es so viele Erwartungen, es wurde so viel gesprochen über die Buffalo Bills, es wurde so viel gesprochen über die Los Angeles Rams. Ich glaube, wir werden am Donnerstag ein oder andere Antworten bekommen. Natürlich wissen wir nicht, wie es dann langfristig aussieht, aber wie gesagt, die Rams sind für mich mit Matthew Stafford auf ein völlig neues Level gekommen. Dafür haben sie natürlich einiges investiert, beziehungsweise aufgegeben, Jared Goff und Draftpicks. Aber es hat sich ausgezahlt. Und wenn Stafford fit ist und dieses Team so funktioniert, wie wir alle prognostizieren, dass es funktioniert, dann wird es für jedes Team in der NFC wirklich schwer, sie zu schlagen.
Das auf jeden Fall. Also dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer, sie zu schlagen, wenn Matthew Stafford fit ist. Denn wie gesagt, das ist ein richtig, richtig gutes Team. Offensiv, ich habe schon gesagt, Cooper Kupp, Allen Robinson, Cam Akers, dürfen wir nicht vergessen, jetzt auch wieder fit ist, nachdem er auch lange Jahr gefüllt hat, letztes Jahr. Auch erst spät zurückgekommen ist Tyler Higbee, der auch die Offensive Line ist großteils zusammengewiesen. Klar, natürlich fehlt dort Andrew Whitworth, der ja seine Karriere beendet hat, aber John Notenboom hat ja auch schon bewiesen, dass er durchaus auch einspringen kann im Fall der Fälle. Und ja, defensiv, da sind dann wieder auch der ein oder andere weggegangen, ne? Darius Williams zum Beispiel, der nicht mehr mit dabei ist. Man hat aber immerhin Bobby Wagner geholt, dafür ist Von Miller wieder rumgegangen. Ich muss mit Sicherheit auch erwähnen, mit Richtung der Rams-Fan-Community, dass wir auch John Hecker nicht mehr mit dabei ist, der Panther, sondern Riley Dixon hat jetzt für ihn übernommen, aber trotzdem gerade die Defense ist ja etwas, was ja so überragend interessant ist auch einfach bei den Rams, wo sie so gut scouten und dann immer wieder Dritt-, Viertrunden-Picks haben, die dann irgendwie da neu reinkommen, wo ihr denkst, wo kommt der denn auf einmal her, denn damit hast du überhaupt nicht gerechnet. Das sind ja wirklich immer überragende Namen. Auch Tyler Rapp hat sich ja wirklich sehr, sehr gut entwickelt auf der Safety-Position. Troy Hill ist jetzt wieder zurück, also auch wenn da immer jemand geht, irgendjemand füllt die Lücke immer, Kevin. Also da kann man sich ja fast schon drauf verlassen bei denen.
Das ist eben das Gute, wenn du ein funktionelles defensives Konzept hast und eben diese Eckpfeiler, die es braucht. Denn wenn du einen Aaron Donald hast, wenn du einen Jalen Ramsey hast, wenn du jetzt in dem Fall Bobby Wagner auch hast, was im letzten Jahr dann Von Miller als Edge-Rusher gewesen ist, wenn du solche Orientierungsspieler hast, dann ist es für andere, die jetzt vielleicht nicht namentlich die große Strahlkraft haben, umso leichter ihre Rolle zu bekleiden und die jeweiligen Stärken einzubringen. Weil man eben als Defensive Coordinator oder als Los Angeles Rams allgemein sagen kann, wir erwarten von dir hier nicht, dass du mehr machst als das, was du kannst. Troy Hill, den hast du angesprochen, passt eben sehr gut rein. Der war ja ein Jahr weg, war bei den Browns, jetzt wieder bei den Rams.
Wo übrigens auch nicht funktioniert hat bei den Browns, finde ich.
Genau, das ist genau der Punkt. Er hat eben da nicht funktioniert, ist aber und hat sich bei den Rams als sehr starker Slot-Corner bzw. Nickel-Cornerback bewiesen. Und das zeigt eben, dass du in diesem Team organisch in deine Rolle reinwachsen kannst. Und ja, der Abgang von Darius Williams, glaube ich, der wird wehtun. Von Miller, glaube ich nicht mal, dass der so schwer wiegt. Sicherlich hat er gerade auch in den Playoffs bewiesen, was er für eine Qualität hat. Aber ich glaube, dass allen voran Aaron Donald in der Defensive Line, als Interior Defensive Lineman, eben so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass andere das als Kollektiv schultern können, was dir durch Von Millers Abgang fehlt. Dafür hast du dich mit Bobby Wagner eben enorm verbessert auf Linebacker. Also alles in allem, ob jetzt defensiv oder auch offensiv, es ist eben der Vorteil von den Rams, dass sie so ein intaktes System haben, dass die Spieler nahtlos sich einfügen. Also um vielleicht nochmal kurz offensiv das zu verdeutlichen, Van Jefferson ist eher ein One-Trick-Pony, der aber als Deep Threat überragend dazu passt, was du sonst hast. Du hast einen Cooper Kupp, du hast jetzt den Allen Robinson, du hattest einen Robert Woods, die alle ihre Qualitäten haben, und Van Jefferson hat eben seine Nische da gehabt, die er perfekt bedienen konnte und mit seinem Skillset gut reingepasst hat. Und das zieht sich dann durch jede Unit in dieser Franchise und ist mit ein Grund, warum sie aktuell Super Bowl Champion sind.
Ja, definitiv. Also da bin ich absolut bei dir. Ich meine, gerade Van Jefferson ist wirklich ein super Route Runner. Also da kannst du dich wirklich drauf verlassen. Während du ja hattest einen Robert Woods, der war vor allen Dingen auch gerade ein guter Passfänger, hatte man gar nicht so erwartet eigentlich gehabt, als man ihn damals geholt hatte. Hat sich sehr, sehr gut entwickelt. War immer bereit, auch im Dienst des Teams was zu machen. Ich weiß jetzt einfach nur, den gegnerischen Verteidiger wegzublocken. Das hat er alles gemacht. Und ich glaube, so etwas, was, glaube ich, einfach das sehr, sehr Positive ist, dass du einfach diese klar definierten Rollen halt in diesem System halt hast und dann noch immer mal wieder auch du durchwechseln kannst. Und das
auch wie auch bei OBJ. OBJ ja. Hat es ja auch, also ja.
Genau, also das legt es ja quasi wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Cornerback-Position sein wird. Ich fand jetzt Darius Williams letztes Jahr nicht so überragend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich finde, da das ein oder andere Mal doch schon das große Big Play dazugelassen. Klar, okay, das ist natürlich immer schwierig, das in allen 17 Spielen aufrecht, also zu verhindern, aber trotzdem, also das ein oder andere Mal habe ich da schon gedacht, okay, der kann da vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Aber egal, es wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein, und ich denke, wir sind uns da schon relativ einig, dass wir da auf jeden Fall sehr, sehr viele tolle Spiele sehen werden von den Rams, die ja direkt am Auftakt gegen die Buffalo Bills spielen müssen. Da werden wir direkt sehen, okay, welches ist aktuell vielleicht das beste Team in der NFL. Also da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Und Kevin, jetzt wird's Zeit. Wir hatten es ja gerade schon ganz kurz ein bisschen gemacht, wo wir die Teams so ein bisschen ranken würden. Wir haben es mit den San Francisco 49ers und den Seattle Seahawks gemacht. Jetzt einmal die komplette Division von dir. Wer gewinnt und welche anderen Teams landen auf der anderen Position?
Ja, also die Seahawks werden für mich am Ende auf der 4 landen, by default. Ich glaube tatsächlich, dass die Arizona Cardinals auf Platz 3 landen. Die 49ers, trotz Trey Lance in seiner ersten Saison als Starter, ich glaube, das Team ist so stark, so gut gecoacht, hat eben den klaren Coaching-Vorteil gegenüber den Cardinals, dass ich glaube, die 49ers landen am Ende auf der 2. Und dann wird es ein knappes Rennen, ein Toss-Up. Trotzdem glaube ich, dass die Los Angeles Rams sich am Ende die Division-Krone sichern werden.
Gut, dann lass mich dann auf jeden Fall darauf eingehen. Also ich bin auch, ich habe es ja gesagt, für mich die Seahawks auf letzten Platz. Ich glaube, da gibt es gar keine Diskussion.
Schockierend.
Ja, sehr schockierend auf jeden Fall. Ja, und dann für mich 49ers auf 3, Cardinals auf 2. Aus dem Grund, weil ich möchte erst ein bisschen halt von Trey Lance sehen. Das ist für mich so eine noch eine kleine Unbekannte, die man halt noch nicht so genau einschätzen kann. Da kann es schon noch sein, dass sie in den ersten Wochen so also Spiele verlieren, die dann am Ende wehtun würden. Ja, und für mich ganz klar auf 1 sind die Los Angeles Rams. Für mich der absolute Top-Favorit in der NFC auf den Super Bowl-Einzug. Und ich denke, in den Playoffs und im Super Bowl sind sie dann auf jeden Fall auch ein Top-Favorit. Zumal, wenn dann OBJ zurückkommt und dann fit ist, dann gibt es nochmal eine komplett andere Komponente in diesem Spiel. Wir haben es ja letztes Jahr schon gesehen, wie überragend der ist. Und ich würde den Rams auch wieder zutrauen, dass sie irgendwo Mitte in der Season wieder einen Superstar per Trade holen. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall immer noch im Rahmen der Möglichkeiten. Also von daher, ja, glauben wir, dass wir das sehr, sehr spannend zu beobachten sind, damit sie.
Glaubst du denn, dass die, also da das ja unsere letzte Division ist, vielleicht noch, glaubst du, die Rams haben die Bye Week in den Playoffs, wenn sie dann ihre Division logischerweise?
Definitiv, ja? Hab schon. Okay. Also du musst dir überlegen, welches andere Team ist es. Ich glaube, ist die NFC East, glaube ich, wird es der Division sicher nicht sein. Packers traue ich es nicht zu, wenn sie ihre Division gewinnen. Dafür werden sie, glaube ich, ein paar Spiele zu viel verlieren. Und dann wäre es ja entweder nur sie oder die Buccaneers. Und ich weiß nicht, inwieweit Tom Brady, der ja ein bisschen so Personal Issues hatte, soll ja wohl im Mega-Clinch mit seiner Frau liegen, die ja wohl ausgezogen sein soll, wie ich es wohl in der Klatschpresse in den USA entnommen habe. Inwieweit er danach sich da auch voll auf Football konzentrieren kann. Ist mit Sicherheit so ein kleiner Downbreak, aber für mich, ja, die Rams, definitiv. Bei dir?
Oh, ja. Also ich war im ersten Moment, beziehungsweise es läuft eben auf die Buccaneers oder die Los Angeles Rams raus, denn ich war jetzt nicht dabei, als die NFC North besprochen wurde, aber ich wäre ja, beziehungsweise doch war ich, aber deswegen habe ich auch gesagt, die Minnesota Vikings sind für mich das
ja, deswegen, ja. Team.
Aber auch die, glaube ich, gewinnen nicht genug Spiele. NFC East müssen wir leider nicht drüber reden. Aber ja, es wird auf die Buccaneers oder die Rams dann in dem Fall hinauslaufen, und mit dem Hintergrund, dass der Fokus von Tom Brady, der ja auch eben mittlerweile 45 ist, vielleicht nicht hundertprozentig darauf liegt, wird es wahrscheinlich auf die Los Angeles Rams hinauslaufen, denen das natürlich auch eben sehr gut tun wird, dann die erste Woche nicht in dieser Wildcard Week ran zu müssen.
Ja, das denke ich definitiv auch. Ja, damit sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Ausgabe. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne eine Rezension da lassen. Beeignet uns unter Spotify gerne 5 Sterne, auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ja, und dann natürlich weiter uns folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram. Habt ihr dort die Möglichkeiten, uns ein Like dazulassen, mit uns zu schreiben, uns eure Meinung mitzuteilen. Was glaubt ihr? Wer gewinnt die NFC West? Haben wir überhaupt Schwachsinn hier erzählt? Dürft ihr uns gerne mitteilen. Da sind wir sehr, sehr offen für euer Feedback an jeglich wieder Art. Und dann freuen wir uns natürlich drauf auf die NFL-Saison, die ja Donnerstagnacht beginnt, 2 Uhr deutscher Zeit geht's dort los. Glaube ich, die Uhren sind bei ganz, ganz vielen gestellt, beziehungsweise die Recorder laufen schon heiß, dass man sich dann am Tag danach noch angucken kann. Ja, bis dahin wollen wir natürlich euch auch eine Hot-Tag-Folge präsentieren, deswegen solltet ihr jetzt unbedingt unseren Podcast abonnieren und dann hören wir uns dann spätestens nochmal vor dem Saisonauftakt hier bei Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown.
Der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.